Immokompass. Immo wissen, wo es lang geht.
Moin und Servus zu einer neuen Folge vom Immokompass Podcast. Wir hatten jetzt längere Zeit ein bisschen Pause. Das hat einfach daran gelegen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen ja inhaltlich wirklich auch sinnvollen, nützlichen Content liefern und haben uns da einfach ein bisschen eine Pause genommen und dürfen heute zurückkommen mit einem neuen weiteren Gast, dem Florian Wöhler. Der Flo ist Steuerberater, hat mehrere Kanzleien in München und Umgebung. Und ja, heute als Themen haben wir einiges dabei, so ein bisschen vor allem Allgemeineres zum Thema Steuern und Immobilien. Und bevor wir jetzt aber da direkt reinstarten, Flo, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal kurz vor.
Hallo, Frido und Torben. Schön, dass ich bei euch sein darf. Mein Name ist eben Flo Wirler. Ich bin 41 und Steuerberater. Wir haben zusammen mit meiner Partnerin Marion Stadler, sind wir Wirler und Partner, haben drei Standorte, München und Pfaffenhofen und Wolzach, also im Umland von München. Und genau, schauen wir mal, was wir heute so alles berichten können.
Ja, wir haben ja mal so ein paar Fragen gesammelt, die sowohl bei Frido als auch bei mir, sowohl in der Beratung oder auch aus eigenen Erfahrungen immer so kursieren, ne? Vielleicht auch den einen oder anderen Mythos rund um das Thema Steuern. Ja, da werden wir heute mal auf so ein paar Punkte im Allgemeinen eingehen. Und ich würde vielleicht direkt einmal reinstarten mit dem ersten Punkt. Und zwar ist es ja immer so eine Sache, die Kaufnebenkosten, die man so bei dem Immobilienerwerb hat. Da kursiert es ja mal so, mal so. Manche sagen, man kann es sofort absetzen. Manche sagen, man muss es abschreiben. Was sind denn so Kaufnebenkosten, also die Klassiker, die man abschreiben muss? Und welche sind denn sofort absetzbar bei einem Immobilienkauf? Und gibt es vielleicht auch Unterschiede zwischen Eigennutzung oder wenn ich die Wohnung vermieten möchte?
Genau, das ist ja immer so ein zentrales Thema, Torben, wo man einfach sagt, wenn man jetzt eine reine Eigennutzung hat, dann ist das eben grundsätzlich steuerlich nicht relevant. Ich habe einfach das Problem, ich muss steuerlich immer eine Einkunftsart bedienen, um steuerlich auch was absetzen zu können. Bei reiner privater Eigennutzung habe ich eben da kein Sachverhalt. Da habe ich dann höchstens das private Veräußerungsgeschäft, da kommen wir nachher dann vielleicht noch drauf. Aber wenn ich es im Endeffekt erstmal nur privat nutze, habe ich keine Möglichkeit, irgendwas anzusetzen. Ich habe natürlich, wenn ich es jetzt vermiete, das ist ja der zweite Gedanke, dann habe ich immer diese sogenannten Anschaffungskosten, das ist die Immobilie an sich. Mhm. Und dann natürlich diese Anschaffungsnebenkosten. Anschaffungsnebenkosten betragsmäßig, die großen Dinger sind einmal die Grunderwerbsteuer mit 3,5%. Das sind im zweiten Schritt die Gebühren von Notar und Landesjustizkasse. Mhm. Und dann eben auch noch der Makler. Der ist auch einfach am Anfang dabei, wo man ja dann immer so ungefähr zwischen 5 und 7,5%, je nach Bundesland, dann auch von der Grunderwerbsteuer, die ja unterschiedlich hoch ist, hat man da einfach das Thema, dass man mindestens 5, eigentlich fast 7,5 bis 10% Kosten hat. Genau.
Ja, ja. Und die eben von dir genannten, also Grunderwerbsteuer oder auch Notar oder Makler, wenn er im Spiel ist, die kann man sofort und ganz absetzen oder muss das abgeschrieben werden über eine gewisse Dauer?
Genau, also das, wie der Name sagt, Anschaffungsnebenkosten, sie gehören zu den Anschaffungskosten und das ist steuerlich ein Stück weit negativ, weil ich dann sozusagen über die gesamte Nutzungsdauer gehen muss. Und da bin ich, je nachdem, werden wir ja nachher dann auch noch drauf kommen, Abschreibungsdauern eben zwischen 50 Jahre maximal oder wenn es jetzt mit neuen Abschreibungsmöglichkeiten kürzer geht, aber de facto halt über die Laufzeit des Objektes.
Okay, ganz kurze Zwischenfrage schon mal vorgeholt. Das heißt, ich weiß nicht, ob du dich damit auch schon mal beschäftigt hast, dir das über den Weg gelaufen ist. Wir haben das immer wieder, das Thema Restnutzungsdauergutachten. Also ich kaufe eine Immobilie, die halt in den 70ern gebaut wurde. Dann wäre es ja eigentlich so, dass wenn ich die jetzt neu erwerbe, muss ich sie wieder neu über 50 Jahre abschreiben, weil es fällt nicht unter die Denkmal-AFA, es ist eine, und so weiter und so fort. Also einfach 2%. Jetzt kann ich ein Restnutzungsdauergutachten in Auftrag geben und das bestätigen wir dann, hey, die Immobilie hat eigentlich nur noch eine Lebensdauer von 20 Jahren. Das heißt, ich kann es nicht mit 2% abschreiben, sondern entsprechend auf 20 Jahre den kompletten Anschaffungspreis. Natürlich wieder nur hier ohne Grund und Boden. Heißt das dann, dass ich die Anschaffungsnebenkosten entsprechend auch auf 20 Jahre runterpacken kann? Okay, du nickst schon. Sehen tut's keiner, aber du nickst, genau. Und wie mache ich das dann? Also das heißt, ich kann das dann rückwirkend machen, weil ich habe ja zum Beispiel das Thema, ich kaufe jetzt im November eine Wohnung und dann ist die, bis alles durch ist, im Januar auf mich umgeschrieben. Und ja, ich komme aber erst nicht nächstes Jahr in 2026, sondern erst in 2027 auf die Idee, dieses Restnutzungsdauergutachten zu machen. Habe also in 26 eher alles mit 2% gemacht. Kann ich das rückwirkend auch nochmal angeben, dass es dann rückwirkend geändert wird?
De facto, also diese Restnutzungsdauergutachten, das wird immer mehr genutzt, muss man ganz klar sagen. Einfach weil wir einen totalen Unterschied haben zwischen der Substanz der Objekte. Man kann einfach nicht Objekt A mit Objekt B vergleichen, selbst wenn die Baujahre gleich sind. Mhm. Und es ist wirklich ein guter Hebel, den ich aus der Praxis kenne und häufig empfehlen kann. In dem Zusammenhang komme ich jetzt schon auf eine sehr spezielle rechtliche Situation. Es geht darum, dass wenn ich in Anführungszeichen vergessen habe, dass ich Abschreibung genutzt habe und das wäre so eine Art Vergessen, dann geht es nicht, sondern dann muss ich im Endeffekt das in der Zukunft machen. Es kommt einfach immer darauf an, ist der sogenannte Steuerbescheid, sprich das Veranlagungsjahr noch offen, wie man immer so schön sagt. Mhm. Und da wäre es dann so, dass wenn der Bescheid noch nicht ergangen ist, kann ich das auch noch im Jahr 27, wenn ich jetzt beispielsweise im Januar, Februar 27 meine Steuererklärung für 25 abgebe, noch in der Veranlagung 25 machen. Das wäre möglich, genau.
Okay.
Also immer entscheiden sozusagen, ob die Einspruchsfrist abgelaufen ist, die vierwöchige, und dann ist es sozusagen noch möglich, beziehungsweise nicht. Ich verliere ja kein Abschreibungspotenzial, also sprich, das ist nicht weg, aber ich muss es halt dann auf die Folgejahre, sprich auf die restliche Nutzungsdauer verteilen.
Okay, ganz kurz, bevor Tom mit der nächsten Frage reingrätscht, ich merke nicht schon, dass er bereit ist. Ganz kurz beim Restnutzungsdauergutachten, direkte Frage. Kann ich die Kosten für dieses Gutachten auch ansetzen? Also geltend machen irgendwie steuerlich? Oder heißt es dann, nee? So ein Gutachten kostet ja direkt mal 1.500 Euro, je nachdem, vor allem jetzt, also je nach Objekt und auch gerade heutzutage. Wo man inzwischen auch noch die Begehung auf jeden Fall haben muss und so weiter und so fort. Kann ich die Rechnung absetzen?
Ja. Genau. Okay. Ja. Haben wir in Verbindung mit den, sozusagen mit der Vermietung, ist das ja gemacht worden, das Gutachten. Ja. Und deswegen kann ich es auch absetzen, ja.
Okay, gibt es noch, letzte Frage dann dazu, gibt es ein Baujahr aus deiner Erfahrung heraus, wo du sagst, naja, so alt sollte das Objekt mindestens sein, dass es sich so aus deinen Erfahrungen bisher lohnt? Also keine Ahnung, dass du sagst, 90er lohnt sich eigentlich noch kaum, aber 80er, 70er, 60er Baujahr auf jeden Fall? Oder sagst du, puh, eigentlich kann man es fast bei allen mal versuchen, weil du ja schon gesagt hast, die Substanz ist ja auch im selben Baujahr nicht immer dieselbe. Ja,
ich würde schon sagen, vor allem, wir haben jetzt dieses Thema Energie, Kosten, allgemein Energiestandards und so weiter. Also natürlich jetzt ein 2000er Objekt, da wird es schwierig, aber sage ich mal, spätestens mit den 90ern würde ich auf alle Fälle, wenn da Indizien bestehen, dass hier de facto einfach eine in Anführungszeichen billige Substanz da ist, dann macht es auf alle Fälle Sinn, so ein Gutachten in Auftrag zu geben, ja.
Okay, gut. Dankeschön.
Das waren ja jetzt so dann die wesentlichen Anschaffungsnebenkosten oder gäbe es da noch irgendwelche, die vielleicht hier und da anfallen während der Anschaffung? Weil sonst würde meine nächste Frage nämlich schon übergehen in die laufenden Posten, die man so hat bei einer vermieteten Immobilie.
Ganz kurz bei der Anschauung, was mir direkt einfällt, auch wieder ein Mythos, sorry, dass ich jetzt die ganze Zeit reingrätsche. Ich kann ja gewissermaßen doch auch die ganzen Kosten, die ich bis zum Kauf habe, ansetzen, oder? Also zum Beispiel, ich gehe auf 25 Besichtigungen bis zum ersten Mal, was Brauchbares dabei ist und so weiter und so fort, oder? Weil ich habe ja die Absicht, etwas zu kaufen, das ich vermiete später. Und jetzt habe ich halt erst die 25. gekauft. Aber bevor ich jetzt hier wieder erzähle,
Genau. Nee. Also die drei, die ich eingangs erwähnte, das sind halt betragsmäßig die großen. Also wenn man jetzt sagt, Makler, Grunderwerbsteuer und Notarkosten, hier sprechen wir ja immer um vierstellige Beträge oder teilweise auch fünfstellige. Aber selbstverständlich kannst du sämtliche Aufwendungen, die du hattest, ob das jetzt Fahrtkosten sind, ob das Kosten sind bei ImmoScout mit dem Suchen der Immobilie und so weiter, kannst du ansetzen und würde dann genauso über die Restnutzungsdauer eben verteilt werden. Wir sprechen ja jetzt immer von einem Objekt, das schon besteht. Es wäre ja dann genauso möglich beim Objekt, das ich baue, also noch herstelle. Okay. Da wäre es natürlich dann ganz eine andere Hausnummer, weil da habe ich ja dann, sage ich jetzt mal, sämtliche Gewerke vom Maurer über Sanitär, Elektriker und so weiter. Genau. Was immer, und werden wir vielleicht nachher auch noch drauf eingehen, Thema Unterschied Darlehen, weil die Finanzierung ist immer noch ein separates Thema. Und bei der Finanzierung, die wird eben völlig losgelöst vom Objekt gesehen. Weil bei der Finanzierung kann ich auch die Kosten schon davor geltend machen. Bei der Thematik Gebäude, also Anschaffung des Objektes an sich, da geht die Abschreibung immer dann los, wenn das Objekt bezugsfertig ist. Also, Also de facto, wenn ich jetzt schon im Jahr 2024 suche und habe Kosten und es wird aber nichts und wird auch nichts in 25 und 26, dann sammle ich die Kosten für das Objekt, das ich dann in 27 habe beispielsweise und schreibe dann ab Bezugsfertigkeit, sprich, wenn ich salopp gesagt den Schlüssel habe und einziehen kann, das ist dann immer der entsprechende Zeitpunkt, wo ich dann die gesammelten Kosten in Gänze habe und dann eben über die Abschreibungsdauer abschreibe.
Ah ja, okay. Verstehe. Wusste ich so konkret auch noch nicht, dass man sich das dann quasi anhäuft, bis es bezugsfertig ist. Guter Punkt, ja.
Ja. Auch da wieder, weil du gerade gesagt hast nochmal, der Kreditdarlehen ist eine eigene Thematik. Vielleicht passt es auch gerade nicht ganz und du sagst, wir kommen da später nochmal drauf. Aber jetzt habe ich zum Beispiel schon ein bestehendes Objekt, das ich selbst nutze, das ist lastenfrei. Und ich nehme auf dieses Objekt einen Kredit auf, um mir eine Immobilie zu kaufen, die ich vermiete. Dann kann ich die Kosten ja, obwohl als Sicherheit eine andere Immobilie gilt, doch trotzdem die Zinsen geltend machen, weil ich nachweisen kann, dass ich den Kredit explizit für das Objekt aufgenommen habe, oder? Geht das? Oder wonach wird das festgemacht? Ich muss nachweisen, was dazu gehört, wozu es gehört.
Genau, also auf welchem Objekt die Sicherheit lasten oder wer die Sicherheiten gibt. Also ich kann ja auch mal sagen, ich habe einen Bürgen beispielsweise, das ist vollkommen egal. Ich muss einfach nur nachweisen, dass das Darlehen X für die Immobilie Y gilt. Und drum ist egal, womit dieses Darlehen X abgesichert ist.
Okay. Und ich muss dann einfach nachweisen, dass ich damit den Kauf finanziert habe letztendlich und damit passt das dann. Okay. Gut.
Gut. Dann, wie eben schon mal angeteasert, die laufenden Kosten. Wenn wir jetzt von der vermieteten Immobilie ausgehen, was lässt sich denn da so jährlich absetzen? Also was mir halt immer so in den Sinn kommt, jetzt gerade wo wir auch zuletzt beim Darlehen waren, sind natürlich irgendwo die Zinsen. Dann gibt es ja noch Instandhaltungsrücklagen, gegebenenfalls eine Verwaltung, die sich um die Immobilie kümmert. Oder aber natürlich, wenn man es professionell machen lassen möchte, dann holt man sich natürlich auch einen guten Steuerberater mit hinzu, gerade wenn es mehrere Immobilien werden. Das sind jetzt so die Dinge, die mir gerade in den Kopf kommen. Gibt es darüber hinaus noch weitere? Und wie verhält sich das? Wie kann man die absetzen?
Genau, du hast ja im Normalfall Kosten, also laufende Nebenkosten, wie man immer so schön sagt, von Strom, Heizung und so weiter, die ja im Normalfall auch vom Mieter über eine Vorauszahlung dann eine Nebenkostenabrechnung, sage ich mal, erstmal verlangt werden. Mhm. Da vielleicht auch ganz kurz der Hinweis, wichtig ist eben, dass diese Nebenkostenabrechnung immer bis Ende des Folgejahres erstellt wird, weil sonst, wenn jetzt hier eine Nachzahlung kommen würde, die rechtlich einfach nicht mehr gilt, also sprich, der Mieter müsste dann die Nachzahlung nicht mehr zahlen. Erstattung hätte er den Anspruch, also sprich, das ist einfach Mieterschutz hier. Und ich verlange ja erstmal als Vermieter die Nebenkostenvorauszahlungen und setze sie dann als Bruttomiete, das ist immer ganz wichtig, in der Einkommensteuer. Also ich teile die Einnahmen auf in Einnahmen und aus der Netto, also der Kaltmiete plus den Nebenkosten und kann dann natürlich in einem zweiten Schritt auch diese Kosten, die ich tatsächlich hatte, ansetzen. Wie gesagt, da gehört alles dazu, da gehört auch die Schaufel dazu, die ich vielleicht brauche, um mal da sauber zu machen. Da gehört der Besen dazu, der Schneeschieber, alles, was natürlich auch zu dem Objekt theoretisch gehören könnte oder was natürlich auch, wie man immer so schön sagt, auch dann ja argumentierbar wäre. Da ist wirklich, gibt es jetzt nicht irgendwie Punkte, die nicht ansetzbar sind. Man hat halt immer das Thema, ist es auch vom Mieter Umlage oder ist es auf dem Mieter Umlage fähig? Weil das sind natürlich dann betriebswirtschaftlich die noch besseren Kosten. Und die anderen, die nicht umlagefähig sind, da ist immer so der Klassiker, die Verwaltungskosten. Also wenn ich in der Hausverwaltung bin, die Verwaltungskosten, die sind nicht umlagefähig, die sind betragsmäßig immer der größte Punkt. Normalerweise gewisse Versicherungen nicht. Genau, ja. Das wären so Kosten. Und beispielsweise halt auch, wir hatten es vorher ja schon auch bei der Anschaffung des Objekts, die Fahrtkosten zum Objekt, genauso jetzt natürlich auch wieder die Fahrtkosten zum Objekt, weil man einfach mal vorbeischaut, ob alles, sage ich mal, salopp gesagt, in Ordnung ist.
Ob die auch alle brav ihren Müll trennen.
Ja. Und wie sieht's aus mit dem Steuerberater? Wenn ich mir jetzt einen Steuerberater hole und der sein Honorar verlangt, wie sieht es mit den Kosten aus? Sind die absetzbar für mich als Vermieter?
Genau, also auch der Steuerberater. Der Steuerberater schreibt ja dann auch in der Rechnung, teilt er ja auf, wofür der jeweilige Punkt der Steuerberaterrechnung ist. Und da kann man ja dann eindeutig zuordnen, Betrag X ist für das Objekt Hopfenstraße 7 und dann geht es schön, dass man das auch in voller Höhe absetzt. Entscheidend auch wie bei allen Nebenkosten grundsätzlich gilt das sogenannte Zufluss-Abfluss-Prinzip, sprich zu dem Zeitpunkt, wo das Geld eingeht bei der Einnahme, sprich bei der Miete, ist die Einnahme steuerlich zu erklären. Genauso bei den Ausgaben, sprich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Steuerberaterrechnung zahle, kann ich es auch in der Steuererklärung angeben.
Okay. Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Punkte, die so die Klassiker sind, sag ich mal, die man laufend absetzen kann, über die hinaus, die wir jetzt gerade schon besprochen haben? Oder waren das so die wesentlichen?
Ja, wir hatten es vorher ja schon, Maklergebühren, wenn ich jetzt bei einer Neuvermietung natürlich wär wieder das Thema, wenn ich es habe, Versicherungen, Rechtsschutzversicherung, wenn ich beispielsweise auch separat was für den Garten machen lasse, also sprich, wenn ich sage, ich tue dem Mieter mal was Gutes und lasse den Gärtner kommen. Also wirklich jede Ausgabe ist, es gibt da wirklich jetzt keinen so Katalog, wo man sagt, das darf ich und das darf ich nicht, sondern es ist wirklich grundsätzlich alles ansetzbar, wo man direkten Bezug zur Immobilie hat.
Okay. Und ich würde jetzt mal behaupten, all das, was wir gerade besprochen haben, gilt nicht für selbstgenutztes Wohneigentum, sondern nur für die vermietete Kapitalanlage. Jetzt stellt sich mir gerade so die Frage, die kommt mir spontan auf. Wenn ich jetzt Wohneigentum besitzen würde und ich möchte das irgendwie steuerlich für mich attraktiver machen, könnte ich das dann quasi tun, indem ich quasi das so umbaue, dass eine Einliegerwohnung beispielsweise drin liegt?
Genau, also wenn ich sage, ich teile dieses Objekt auf, in einen privat genutzten Anteil und ich teile es sozusagen in den zweiten Teil Einliegerwohnung, dann muss man halt eine sinnvolle Betrachtung der Aufteilung machen. Mhm. Da ist natürlich der erste Maßstab mal die Quadratmeter, dass man sagt, wenn jetzt beispielsweise die Einliegerwohnung 30 Quadratmeter, das eigengenutzte 70, dann hat man in Gänze von den 100 halt einfach 30% dann Einliegerwohnung und diese 30% werden dann halt sozusagen steuerlich angesetzt, auch was die Kosten angeht. Bei gewissen Themen wie jetzt Grundsteuer oder so ist das mit Sicherheit richtig. Bei Themen wie Heizung, Strom muss man halt schauen, ob es einen separaten Zähler wiederum gibt. Soll es den nicht geben, wäre das natürlich, also sprich der Quadratmeter-Schlüssel, der sinnvolle. Ja. Wo man dann auch sagen muss, da muss dann erst das Finanzamt sagen, gut, so ist es aber nicht angemessen, aber de facto wäre das so mal der erste Schlüssel.
Naja, spannend.
Ja, jetzt bist du ja schon ein bisschen rumgesprungen in den Fragen, Torben. Womit machen wir jetzt weiter, ist die gute Frage. Also ich habe einige Fragen, aber mehr, aber ja.
Also ich auch, aber wenn dir keine Brücke gerade vorliegt, Frido, ich hätte eine, aber...
Schieß los, ich hab sehr viele Fragen, also von daher, schieß los.
Also man kann ja nochmal das Szenario weiterspinnen und vielleicht entscheidet man sich irgendwann, nachdem man jetzt Vermieter ist und man lässt nochmal eine neue Bewertung der Immobilie vornehmen und sagt, hey, hat sich gut entwickelt, ich hatte gute Mieter, ich hatte weniger nette Mieter, ich habe da jetzt auf das Ganze nicht mehr so Lust, ich möchte die Immobilie jetzt veräußern. Da gibt es ja nach 10 Jahren die Möglichkeit als Vermieter, diese Immobilie steuerfrei zu verkaufen. Mich würde da mal interessieren, welcher Stichtag zählt denn da? Also 10 Jahre, okay, aber ab wann? Welches Datum ist da ausschlaggebend?
Das ist relativ schön geregelt mal im Steuerrecht. Und zwar wirklich der entscheidende Tag ist da jeweils der Notarvertrag. Also sprich jeweils sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf der Tag, der Beurkundung beim Notar. Und das ist auch gut so, muss man ganz offen sprechen, weil wenn das ja die Thematik Grundbucheintragung wäre, dann wäre das ja wirklich ein Stück weit Lotterie, weil man dafür hoffen muss, dass der jeweilige Beamte nicht früh oder spät einträgt. Also genau, also das ist wirklich der Tag der Beurkundung.
Okay, weil gut, dass du sagst. Ich hatte tatsächlich ich kenne jemanden, der hat 2 Jahre auf seine Eintragung gewartet. 2 Jahre. Und das lag Kaufpreis, Fälligkeiten, alles entspannt. Also die Auflassungsvormerkung war recht, die ging zügig, aber dann die wirklich letztendliche Eigentragung als Eigentümer, Löschung der Auflassung hat 2 Jahre gedauert. Wild.
Ja. Aber gut. Ja. Und da ist vielleicht auch der Tipp meinerseits, dann ruhig mal beim Amtsgericht nachfragen, weil dann wird der Fall und die Akte vielleicht mal aus dem Stoß nach oben gezogen. Und dann geht es ein bisschen schneller. Ja, genau.
Bisschen Staub abwischen und dann findet man die Akte auch wieder. Beim Eigenheim sind es ja 3 Jahre, nachdem man das Ganze, also wenn man selber drin gewohnt hat, dann sind es ja 3 Jahre, gilt wahrscheinlich auch das Datum aus dem Kaufvertrag beim Notar, richtig?
Ja, das ist jetzt noch ein bisschen, sage ich mal, speziell. Also die allgemeine Vermietung, das muss man ja auch, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, immer grundsätzlich unterscheiden, bin ich jetzt hier im privaten Bereich oder bin ich im gewerblichen? Mhm. Die normale Vermietung, wenn ich als natürliche Person das Objekt erwerbe, ist ja privat. Mhm. Und da heißt es dann schlussendlich, wenn ich die letzten 3 Jahre drin gewohnt habe und 3 Jahre ist nicht als volle Zeitjahre zu sehen, sondern es reicht im Endeffekt, jetzt Extrembeispiel, 31.12.24, das ganze Jahr 25 und 1.1.26. Das sind 3 Jahre
in
dem Fall. Okay. Und da gibt es jetzt auch keine, ich sage jetzt mal ganz starren Fristen, da muss ich halt einfach nachweisen, dass kein anderer drin war. Also was ich jetzt nicht machen sollte, dass ich dann am 01.01.26 noch für 10 Wochen einen Mietvertrag mit einer Person X mache und dann das Objekt verkaufe, weil dann sozusagen habe ich einfach nicht die letzten 3 Jahre drin gewohnt, sondern es war da noch der fremde Dritte drin. Genau, mhm. das ist so die Frist. Also eigentlich ist diese 3-Jahres-Frist so eine gewisse, ich nenne es mal so Spezialfrist von den 10 Jahren, ja, wo ich halt die 10 Jahre auf 3 Jahre verkürzen kann. Ja.
Mhm. Naja, okay. Ist vielleicht auch gar nicht so blöd, das nicht zu wissen. Also
das ist mit Sicherheit auch in der Beratung ein Thema, wenn es darum geht. Ich habe ein Objekt, wo ich weiß, das will ich jetzt vielleicht nicht 10 Jahre behalten, aus welchen Gründen auch immer. Dass ich dann sage, dann überlege ich mir einfach da, wenn der Mieter draußen ist, einfach mal 3 Jahre einzuziehen, wenn möglich. So einfach ist es ja dann in der Praxis auch nicht immer. Aber wenn das möglich ist, ist das mit Sicherheit eine super Sache, dass ich einfach diesen Zeitraum verkürze. Ja.
Mhm. Okay. Definitiv.
Okay. Ja, spannende Sache.
Vielleicht noch ganz kurz, ja. Genau, Entschuldigung, dass ich einhake. Wir hatten vorher noch das Thema Nebenkosten im Privaten. Da einfach nur ganz kurz, hat jetzt nichts mit der klassischen Vermietung zu tun. Ich habe ja, wie eingangs schon erwähnt, eigentlich nahezu kaum Chancen, irgendwie was von meiner privaten, selbstgenutzten Immobilie anzusetzen. Das Einzige, was ich kann, ist, das gilt aber auch für Mietwohnungen, dass das Objekt, wo ich selber drin wohne, die sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen, Handwerkerleistungen ansetzen kann. Sprich, wenn ich was beim Objekt machen lasse, Reparaturen oder Gartenpflege, dann geht das auch, aber nur der Lohnanteil. Also das ist immer ganz wichtig. Okay. Ich kann da bis zu 6.000 Euro im Monat, im Jahr, 6.000 im Jahr ansetzen an Kosten, was den Lohn angeht. Ganz wichtig hier, Lohnanteil muss auf der Rechnung ausgewiesen sein. Sprich, es muss eine Rechnung geben und diese Rechnung muss überwiesen werden, darf nicht bar bezahlt werden. Okay. Und dann hat man einfach die Möglichkeit, dass man 20% effektiv Steuer sich spart, also auf bei einer 100 Euro Rechnung Lohnanteil, spare ich mir dann über die Steuer 20%. Ja. Also 20 Euro. Und ich habe dann das Thema noch, dass insbesondere die Gartenanlage ist da ein Riesenthema, weil man ja doch immer wieder jetzt den Punkt hat, dass wenn ich den Garten erneuere, ist man ja schnell auch im fünfstelligen Bereich, dass man sagt, man verteilt, wenn möglich, die Kosten auf 2 Jahre. Und da geht's auch wieder rein um Zahlung. Also ich könnte dann mit dem Gärtner eventuell ausmachen, die eine Rechnung zahle ich im November und die zweite im Januar, weil dann habe ich halt 2x6.000 und dann spare ich mir halt im Endeffekt 1.200 Euro. Wenn ich das in einem Jahr voll reinhaue, habe ich halt die 1.200 Euro salopp gesagt. Nicht.
Ja. Genau. Ja. Das stimmt. Guter Punkt. Cool, das wusste ich auch noch nicht. Was mir aber gerade noch eingefallen ist, was ich auch noch bei unseren Fragen gesehen habe, ist das Thema auch wieder, mehr oder weniger Eigennutzung. Und zwar insofern, ich habe eine Immobilie, die vermiete ich, aber ich vermiete sie an Familienangehörige und sage hier halt, in München würde ich normalerweise bestimmt 25 Euro den Quadratmeter kriegen, 20, 25. Ich vermiete es aber für einen Zehner, weil es ist halt nun mal Familie. Was hat das für Folgen und auf was muss man da generell achten?
Ja, bei dieser sogenannten verbilligten Miete geht's immer um das Thema des Fremdvergleichs. Und da ist natürlich immer die ortsübliche Miete der entscheidende Punkt. Wie du schon, Frido, ja meintest, da schaut man sich den Mietspiegel an. Und dann habe ich eigentlich 2 Grenzen. Wenn ich unter 50% bin der ortsüblichen Miete, dann kann ich nur in Höhe dieser, jetzt sage ich mal, meiner tatsächlich verlangten Miete, also wenn das dann 40% sind, auch nur 40% der Kosten ansetzen.
Okay.
Bin ich in der Range von 50-66%, dann kann ich alles ansetzen, wenn ich eine im sogenannten Totalüberschuss mache. Das ist jetzt in der Praxis immer nicht ganz so einfach. Sprich, da muss ich nachweisen, dass die Immobilie über alle Jahre, also über die Gesamtheit, also über den einen Totalüberschuss macht, über die gesamte Nutzungsdauer.
Okay.
Deswegen empfehlen wir immer, wenn man da dieses Thema hat, die 66%-Hürde zu knacken, weil dann kann ich einfach alles ansetzen. Also wenn jetzt die ortsübliche Miete wären 10 Euro und ich verlange 7 Euro, dann bin ich bei 70%. Das passt und ich habe genauso denselben Ansatz, wie wenn ich 10 Euro verlange. Genau.
Okay.
Da halt immer schauen, weil die ortsübliche Miete in den letzten Jahren hat sich doch auch, sage ich mal, nicht unbedingt nach unten bewegt in den meisten Regionen.
Ja.
Dass man da halt jetzt auch nicht immer direkt auf Kante näht, sondern dass man sagt, gut, da habe ich einen gewissen Puffer, weil da kann das Finanzamt halt schon genau hinschauen. Und man muss auch das einfach auch zur Info als Steuerberater angeben, ob er gegenüber wen die Vermietung ist, ob das eben ein naher Angehöriger ist. Und dann ist da schon mal der Haken beim Finanzamt und dann wird das einfach auch genauer angeschaut. Da braucht man sich nichts vormachen. Ja.
Okay, und das ist, wenn ich jetzt eine Wohnung habe, also tatsächlich hatten wir das auch schon mal. Den günstigsten Mietvertrag, den ich mal gesehen habe, war vor, was ist das jetzt schon her, 5-6 Jahre. Am Kurfürstendamm Berlin hat ein Oma Lieschen, so nenne ich sie jetzt mal, also wirklich eine sehr, sehr, sehr alte Dame gewohnt, die hatte einen Mietvertrag mit, der wurde in Euro geändert auf 30 Cent pro Quadratmeter. Also das ist ja Halleluja, also das unter Mietspiegel ist, das ist glaube ich allen klar.
Kommt doch an,
aber
da
hat halt tatsächlich, war das, bitte?
Kommt drauf an, wo sie wohnt.
Naja, also, ja, das zentral am Kudamm war das ziemlich sicher. Und ich weiß aber, also es gab aber halt die Thematik, dass das in das Ganze in eine Erbengemeinschaft ging mit über 30, 40 Erben. Und da hat sich halt erstmal keiner darum bemüht, irgendwas irgendwie zu prüfen, was auch immer, weil das Geld alles erstmal in die Erbmasse geflossen ist, die Mieten. Und die haben auch jahrelang gebraucht, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Aber was machst denn du da? Also ich meine, ich kann ja auch nicht mal von heute auf morgen zu Oma Dies hingehen. Naja, jetzt aus den 30 Cent, weil es einfach jahrelang keiner angepasst hat, werden jetzt auf einmal die angemessenen 25 Euro. Aber das Finanzamt sagt ja wieder auf der anderen Seite, Pech gehabt, oder? Habe ich das dann richtig verstanden?
Ja, das ist im Endeffekt komplizierte Sache. Grundsätzlich, wenn's ein fremder Dritter ist und der Vermieter gerne mehr verlangen würde, aber es einfach auch nicht kann, Thema Mietpreisbremse etc., dann ist man da schon ein Stück weit als Vermieter dann geschützt und sagt, ich habe nur den niedrigen Mietpreis und das muss dann auch passen.
Okay.
Grundsätzlich würde ich oder hätte ich allgemein gesagt, das gilt immer. Da hat mich jetzt aber das Finanzamt eines Besseren belehrt. Das war jetzt nicht bei uns in der Kanzlei, aber das ging auch ein Stück weit durch die Medien in München. Da war ein älterer Herr, der hatte zahlreiche Immobilien und war einfach, ich sag's mal so, ein Gutmensch, der wollte einfach nicht so viel von seinen Mietern. Und da hat das Finanzamt dann wirklich das anteilig gestrichen. Ich muss ehrlich sagen, mir fehlt dafür jegliches Verständnis, aber darum ging es dann nicht, sondern es geht halt da einfach um das Thema, dass die das gesagt haben, er hätte mehr verlangen dürfen und so weiter und hat sich dadurch Steuern gespart. Ja, das war aber eindeutig nicht seine Intention, sondern er wollte die Dame oder Herren, die da drin gewohnt haben, einfach entlasten. Weil de facto muss man ja auch ein was sagen, durch die Mieterhöhung, er zahlt ja nicht 100% Steuern. Also selbst wenn er 10 Euro Steuer zahlt, bleibt ihm ja am Ende immer noch was übrig. Und darum kann ich der Argumentation kann ich jetzt nicht ganz folgen, aber es ist so, man muss da wirklich aufpassen. Und bei der Dame jetzt in deinem Beispiel, da geht es einfach wirklich um das Thema, wenn nicht erhöht wird, weil nicht erhöht werden kann, dann geht's. Sonst hat man wirklich ein Risiko. Ja, das zeigt okay. Der Fall aus München. Ja. Ja.
Ja, okay, ja, verrückt. Einfach verrückt.
Um vielleicht nochmal an das familiäre Szenario anzuknüpfen, welches du eben reingebracht hast, Frido. Was kannst du uns und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen denn über den Begriff Ehegattenschaukel sagen? Das ist ja auch immer mal etwas, was so in den Raum geworfen wird. Ne? Also wie funktioniert sie? Was macht es konkret? Und welche steuerlichen Vorteile bringt es mit sich? Welchen Rahmen kann man da nutzen? Wo sind Grenzen? Wo sind Möglichkeiten?
Genau, also Ehegattenschaukel, wie der Name schon sagt, betrifft ja das Thema, dass man die Immobilien von A nach B, also sprich innerhalb der Familie, überträgt, wo man einfach sagt, na, alle 10 Jahre kann ich ja die vermietete Immobilie verkaufen. Und kann sie natürlich dann so verkaufen, dass ich einen hohen Wert erziele, der immer noch natürlich angemessen ist, damit ich halt den Fremdvergleich habe. Und dieser hohe Wert, von dem kann ich dann natürlich abschreiben. Man spricht da sozusagen vom Step-up, den man macht, dass wieder, wenn jetzt die Immobilie bisher mit 800.000 in den Büchern stand und darauf abgeschrieben wird, dass ich sie dann nach 10 Jahren vielleicht für 1 Million verkaufe und dann wieder natürlich eine höhere Abschreibungsbasis habe. Ich habe halt das Gute, das muss man natürlich sagen, innerhalb der Familien, auch zu Kindern und Ehegatten, keine Grunderwerbsteuer. Ich werde auch, gehen wir mal davon aus, keine Maklerkosten haben. Sodass ich dann eigentlich nur die Notarkosten habe. Das muss man natürlich sagen. Also ganz steuerfrei ist das Ding auch nicht. Steuerfrei schon, aber de facto nicht ohne Kosten, weil die Notarkosten, die habe ich einfach. Und dann habe ich halt wieder mehr Abschreibungsbasis und kann da ja auch, was auch vom Finanzamt häufig akzeptiert wird, ohne Gutachten die sogenannte Kaufpreisaufteilung machen, dass ich sage, ich habe einfach einen so einen Anteil an Gebäude und so einen Anteil an Grundstück. Den Gebäudeanteil kann ich ja dann wiederum abschreiben. Genau. Mhm.
Aber auch das ist limitiert, oder? Also ich kann jetzt nicht alle 10 Jahre Immobilie A und Immobilie B tauschen und dann nach 10 weiteren Jahren wieder zurücktauschen, zurückverkaufen. Das geht nicht, oder?
Ja, ich muss halt immer es gibt diesen Gesamtplan oder diese Steuergestaltung, in die einfach vermieden werden sollen. Das muss man einfach sagen, ja.
Ja.
Genau, das. Ja. Ja. Mhm. Und aber grundsätzlich, also spricht nichts dagegen. Man muss ja auch sagen, vielleicht hat man in der Familie noch eine dritte Person. Wenn man jetzt an Kinder denkt, dann wäre das ja auch eine Möglichkeit. Also das ist auf alle Fälle ein Thema, dass ich Vermögen übertrage, auch vielleicht eine Mischung, insofern, dass man sagt, wenn man schon an die nächste Generation denkt, vorweggenommene Erbfolge, den Kindern was überträgt, eben vielleicht jetzt nicht unbedingt die Immobilie an sich, sondern verkauft die Immobilie an die Kinder und schenkt ihnen dann einen Geldbetrag, weil die Immobilie kann ja wiederum vermietet werden, also wenn sie vermietet wird, kann ich ja diese Zinsen, die Kinder dann der Bank zahlen, wenn sie ein Darlehen aufnehmen, hast du ja wieder als Kosten innerhalb der Vermietung und Verpachtung, ja.
Mhm. Genau. Und wichtiger Punkt vielleicht noch, der Name sagt es vielleicht schon, ne? Ehegattenschaukel, es geht halt, wenn man verheiratet ist und nicht, wenn man einfach nur so als Paar zusammenlebt.
Ja, sonst hat man ja noch die Grunderwerbsteuer zu zahlen, also würde es auch gar keinen Sinn ergeben. Ganz kurz an der Stelle auch mal, jetzt haben wir das Thema, jemand hat wundervoll schöne viele Immobilien aufgebaut, ja, ich habe nur es geht wirklich um die Zahl 3, ich habe jetzt oder mehr innerhalb von 5 Jahren aufgebaut und verkaufe die nach 10 Jahren alle nacheinander, immer wenn die 10-Jahres-Frist rum ist, an meine Ehefrau. Dann habe ich auf einmal, ich habe immer was von dieser 3-Objekt-Grenze innerhalb von 5 Jahren Verkauf mitbekommen. Weißt du, welche ich meine? Dass du halt, wenn du mehr als 3 Objekte innerhalb von 5 Jahren verkaufst, auch wenn du sie 10 Jahren gehalten hast, danach nicht mehr den Gewinn steuerfrei mitnehmen kannst, sondern du auf einmal rückwirkend alles versteuern musst. Ist das korrekt? Also habe ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt?
Genau. Du hast dich verständlich ausgedrückt. Ich bin voll bei dir, Frido. Es ist nur so, also das ist dieses große Thema des gewerblichen Grundstückshandels.
Genau.
Und der gewerbliche Grundstückshandel ist im Endeffekt nicht im Gesetz definiert, sondern da gibt es seitens der Finanzverwaltung einen 50-seitige Stellungnahme, in der Beispiele und so weiter dargestellt werden. Das ist aber alles Indizien. Das muss man ganz klar sagen. Und diese Indizien werden halt gefüttert durch gewisse Zeitpunkte. Thema ist da, wenn ich ein Objekt, und das ist eigentlich das Entscheidende, wenn ich diese 3 Objekte mehr wie 10 Jahre habe, habe ich überhaupt kein Problem.
Okay.
Das ist, es geht hier nur um das Thema, dass man sagt, man hat Objekte, die man, wenn man pro Objekt, wenn das kürzer als 5 Jahre gehalten wird, Das ist das, dann habe ich, sage ich jetzt mal, wenn ich innerhalb von 5 oder Andersrum muss ich sagen, wenn ich innerhalb von 5 Jahren da Objekte veräußere, und dann bin ich sozusagen im gewerblichen Grundstückshandel und es müssen mehr wie 3 sein. Da gibt es wirklich einige Sachverhalte, beispielsweise auch so Themen wie Parzellierungen, also dass ich sage, ich habe ein großes Grundstück, wo ich dann auf 3 aufteile, also in 3 Parzellen aufteile. Das ist wirklich ein Riesenthema, ja, dieser gewerbliche Grundstückshandel.
Ja, ich habe es tatsächlich, wir haben es familiär mitbekommen, insofern, dass wir das Thema hatten, meine Eltern wollten was kaufen und da hat er beim Notar, ist auf einmal dem Verkäufer bzw. dem Notar aufgefallen, dass das Grundstück, auf dem eine Immobilie steht, eigentlich aus 3 Flurstücken besteht. Und so aus Notarsicht ist ja so wäre, als würde er jetzt hier 3 Grundstücke verkaufen, also 3 Grundstücke, also insgesamt ein Grundstück, zumindest ein Zaun, aber 3 Flurstücke. Und er meinte, naja, er kannte den Verkäufer und hat gesagt, naja, du hast ja letztes Jahr und vorletztes Jahr schon was verkauft. Und dann wäre das hier Nummer 3, aber dadurch, dass das 3 Flurstücke sind, die zwar zusammen verkauft werden mit einem Gebäude. Kann es aber sein, dass Finanzamt ums Eck kommt und sagt, naja, du hast jetzt insgesamt hier mehr als 3 Grundstücke, also 5 verkauft in den letzten 18 Monaten, du musst alles rückwirkend versteuern. Und das ist so ein bisschen das, was mich jetzt hier zu dieser Frage gebracht hat. Das hat den Verkäufer so aus dem, naja, das Halbwissen vom Notar den Verkäufer so aus der Rolle gebracht, dass er beim Notar mitten im Vorlesen des Vertrags gesagt hat, wir machen das doch nicht, ich gehe jetzt. Das war blöd. Aber du hast ja gerade gesagt, es ist eigentlich viel komplexer als, ich darf nicht einfach nur 3 Objekte innerhalb von 5 Jahren verkaufen. Das ist deutlich komplexer. Also an der Stelle einfach mal, würde ich sagen, immer, wenn da sowas anstehen sollte, mit dem Steuerberater des Vertrauens ins Gespräch gehen für die individuelle Situation, oder?
Genau, also da muss man wirklich sagen, also da wird jedes Objekt dann für sich gesehen. Wenn ich es 10 Jahre habe, dann ist es raus. Also das ist das Gute. Und wenn ich es unter 10 Jahre halte, dann muss ich halt immer schauen, dass es nicht ein Objekt wird, das in diese Objektbetrachtung reinfällt. Und da geht es dann auch um so Themen, zählt die Garage dazu? Wie ist es? Ich habe beispielsweise ein Objekt verkauft, habe eine Garage dazu verkauft und habe noch eine 2. Garage. Wenn ich dann 3 Jahre später die Garage noch dazu verkaufe, zu was zählt die? Ist das ein separates Objekt und so weiter? Oder zählt die dann zu diesem Objekt mit der Garage? Also da gibt es wirklich so viel Sachverhalte. Das ist wirklich was, was man dann im Einzelfall sich wirklich genau anschauen muss, ja.
Okay.
Frido, okay. Wer zahlt denn dann den Notar, wenn der Verkäufer geht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube in dem Fall, also normalerweise der beauftragt und ich meine, dass die Verkäuferseite den Notar beauftragt hat, also wird er die Rechnung bekommen haben, weil die Käuferseite kann dann ja auch nichts dafür, konnte in dem Fall ja auch nichts dafür, dass das Ganze nicht zustande kam.
Ja.
Normalerweise die Verkäuferseite. Also ich weiß, dass es da dann keine Streitigkeiten mehr gab, aber
Ja, du musst mir ja auch dazu sagen, grundsätzlich ist es ja so, das ist ja eine reine Verhandlungssache, wer den Notar zahlt. Mhm. Aber in deinem Fall, Frido, glaube ich,
wäre es eindeutig,
wer da die Verpflichtung, die innere hat. Ja, genau.
Ja.
Die innere, ja.
Die innere, ja. Nee, aber ich bin mir relativ sicher, dass das auch noch so ist. Ich würde sagen, ich habe tatsächlich noch eine, also von unseren ganzen Fragen noch eine letzte, weil alle anderen haben wir, soweit ich das sehen kann, größtenteils auch sehr detailliert besprochen. Mhm. Ich habe aber noch, tatsächlich noch zwei, entschuldige bitte, die ich gerne noch loswerden würde. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier keinen Cut, sondern gehen die letzten beiden Fragen noch durch, wenn das für dich auch passt, Torben.
Absolut.
Das ist eine etwas längere Folge einfach. Und zwar jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber kommt immer mal wieder vor. Zum Glück, ehrlicherweise auch für mich als eigentlich Finanzierer, zum Glück immer seltener wieder. Es gab aber mal vor 3-4 Jahren eine Zeit, da war gefühlt jede zweite Finanzierung so. Und zwar Kurzzeitvermietung, Ferienwohnung, Airbnb. Der wundervolle, aus vieler Sicht Renditebooster. Wie ist das denn da? Ich habe eine Wohnung, die vermiete ich per Airbnb, ist also keine Dauervermietung. Ich habe unterschiedliche Höhen von Einnahmen. Okay, kann ich das ganz normal am Ende bei meiner Steuererklärung angeben mit hier, ich habe den Nachweis so und so viel Miete habe ich angegeben? Oder ist die Mieteinnahme hier irgendwie gewerblich anzusehen und hat das irgendwelche Besonderheiten? Unterliegt die irgendeiner Umsatzsteuerpflicht? Wie genau, vor allem gerade so die Airbnb-Geschichte in Ferienwohnungen? Was gibt es da für Sachen zu beachten?
Ja, da sind wir in einem ähnlichen Feld wie beim gewerblichen Grundstückshandel. Da gibt es sehr, sehr viele Unterfelder. Warum? Okay. Wir haben in dem Fall drei Steuern. Wir haben die Einkommensteuer, wir haben die Gewerbesteuer und wir haben die Umsatzsteuer. Ich bin bei der Umsatzsteuer im Endeffekt immer dann eigentlich relativ schnell raus oder ich kann raus sein, wenn ich unter 25.000 Mieterträge habe jetzt. Das ist diese sogenannte Kleinunternehmerregelung. Wenn ich da nicht drüber komme, dann kann ich sozusagen mich von der Umsatzsteuer befreien lassen.
Mhm.
Auch hier gibt's beispielsweise das Thema mit, wenn ich jetzt unterm Jahr anfange, dann gelten diese 25 nur anteilig. Also wenn ich zum 1.7. anfange, sind es nicht 25, sondern nur 12.500. Also ich kann, sodass ich jetzt netrig 17 machen kann und am 17.12. starte, mache 25.000 Umsatz, warum auch immer. Und dann habe ich ja die Grenze nicht gerissen, doch habe ich, weil schlussendlich eben das ratierlich betrachtet wird, die Grenze. Ich habe mit Airbnb auch grundsätzlich immer Gewerbesteuer im Boot, aber auch die Gewerbesteuer ist nicht immer so schlimm, wie sie sich vielleicht anhört, weil wenn ich als natürliche Person habe ich einen Freibetrag von 24.500 Euro. Also wenn mein Gewinn unter 24.500 ist, dann ist es nicht relevant, sprich okay, steuerfrei. Mhm. Und ich habe ja auch, selbst wenn ich drüber kommen würde, immer eine Anrechnungsmöglichkeit bei der Einkommensteuer. Da geht es dann immer darauf, oder ist davon abhängig, in welcher Stadt bin ich. Bin ich beispielsweise in der Stadt, da geht es um den Gewerbesteuerhebesatz, der unter 400% ist, dann habe ich eine vollkommene Anrechnung. Also die Gewerbesteuer ist eigentlich nicht so das Thema. De facto, wenn man jetzt hier nicht der Groß-Airbnbler ist, der hier 17 bis 20 Wohnungen hat, dann ist es eigentlich der größte Aufwand, wie häufig in Deutschland, das Organisatorische. Dass man das sauber darstellt, sauber dem Finanzamt darlegt, die Steuerauswirkung im Normalfall gar nicht so hoch. Also ich will das jetzt nicht niedrig reden, aber es ist eher halt eine Frage der richtigen Erklärung, ja.
Okay. Ja, gut, da hast du ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Auch da kursiert mal wieder sehr, sehr viel so in der Mundpropaganda. Gut. Torben, hast du noch eine Frage, bevor ich zu meiner letzten, ich glaube tatsächlich noch ein bisschen komplexeren, zum Ende komme?
Schieß gerne los.
Okay, also, lieber Flo, es gibt gerade bei Neubauten ja höhere Arten der Abschreibung. Und da gibt es immer so gewisse Paragraphen, die umherschwirren und Wörter. Und ich würde dich bitten, die einmal irgendwie für uns da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, nämlich einmal mit Paragraph 7a und 7b Einkommensteuergesetz, was da die Bedingungen sind, was das bringt, wo das angewendet werden kann und danach noch die auch, ich meine, zu 7b gehörige degressive Abschreibung mit 5%, dass du da nochmal erklärst, was das ist, wie kann man das wann nutzen. Schieß los.
Genau, also der Gesetzgeber, wenn ich jetzt auch wieder ausholen darf, der hatte ja die Intention, dass eben diese 2% Abschreibung, das war ihm auch klar, dass das salopp gesagt ein Witz ist. Und deswegen wollte man hier degressiv und auch die Erhöhung der linearen von 2% auf 3%. Das gilt für Wohnungen, die oder Immobilien, die ab dem 31.12.22 fertiggestellt wurden. Darf man jetzt auch 3% abschreiben? Und dann habe ich einfach, wenn ich gewisse Punkte erfülle, auch noch die Möglichkeit, eben diese sogenannte 7b-Abschreibung zu nutzen. Mhm. Die 7b-Abschreibung sagt, wenn ich zwischen dem Jahr 22 und 29 gebaut habe, kann ich die ersten 4 Jahre 5% abschreiben. Unter der Voraussetzung, dass ich von den Baukosten nicht über 5.200 Euro pro Quadratmeter komme. Das ist auch nicht so ganz einfach. Warum? Weil da bezieht man sich nicht auf die Wohnfläche, sondern auf die Nutzfläche. Also da wird auch Gänge und so weiter einbezogen. Und das ist ähnlich wie, was ich vorher meinte, mit dem gewerblichen Grundstückshandel. Auch hier gibt es ein ewig langes Schreiben von der Finanzverwaltung. Es ist das sogenannte BMF-Schreiben, wo das dann nochmal erläutert wird. Also diese 5200-Grenze muss man mal im Kopf haben und dann eben schauen, auf wie viel Quadratmeter ist das zu rechnen. Und das Zweite, was wirklich auch noch zu bedenken ist, man braucht unbedingt dieses sogenannte, die QNG-Zertifizierung, also ein KfW-40-Objekt, was natürlich häufig nicht so einfach ist, auch für die Baufirma das zu erstellen oder dann natürlich mit höheren Kosten verbunden ist. Dann habe ich aber wirklich die Möglichkeit, dass ich 20% innerhalb von 4 Jahren nochmal on top abschreiben kann, eben zusätzlich zu der 3% oder zur degressiven Abschreibung, die ich auch wählen kann, wo ich dann sozusagen mit 5% auch einsteige. Also ich habe dann die Möglichkeit, wenn ich jetzt mal beispielsweise 6 Jahre abschreibe, 6 mal 5 bei der degressiven sind 30% plus 4 mal 5 noch on top die Sonderabschreibung, bin ich bei 50%, nicht ganz, weil die degressive immer bald auf den Restnutzungswert nimmt. Aber roundabout, wenn man es jetzt mal grob sich anschaut, dann bin ich eben bei 50% in 6 Jahren, was natürlich super ist im Vergleich früher mit den, ich sage jetzt mal, lächerlichen 2%. Gell?
Ja. Aber gilt diese Abschreibung für Abnutzung, also für ja AFA steht, eigentlich immer nur für Absetzung für Abnutzung, für vermietet und auch für eigengenutzt? Also kann jemand, der selbst für sich baut, das Ganze auch nutzen oder nicht?
Mir leider ist die Sache am Ende unseres Podcasts noch genauso wie bei der ersten Frage.
Schade, Schokolade.
Ja, genau, also versuchen wir es wert. Ich schaffe es leider auch nicht, dass ich das Eigengenutzte da noch steuerlich gut hinbringe. Man muss schlussendlich sagen, das gilt weiterhin nur für die Vermietung. Da vielleicht, man kann jetzt noch das Thema dann Arbeitszimmer selbst, also nicht das Privatgenutzte als Arbeitnehmer, sondern als Gewerbetreibender. Das Arbeitszimmer, das könnte man noch mit reinnehmen, hat dann aber wiederum das Problem, dass die Wertsteigerung dann auch gegebenenfalls berücksichtigt wird des Arbeitszimmers. Das ist dann auch immer noch so ein Thema, das man hat als Teil der privat genutzten Immobilie. Ja.
Okay. Ja, schade. Also, alle, die zugehört haben, steuerlich lohnt sich ein Eigenheim nicht. Jeder Euro, den man zahlt an Zinsen und Sonstigem, ist purer Luxus und weg. Aber nein, Spaß beiseite. Trotzdem, jeder, der es sich leisten kann, soll das natürlich gerne tun. Ja, ansonsten steuerlich gesehen sind vermietete Immobilien also deutlich schöner. Cool. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Torben, hast du noch irgendwas zum Abschluss?
Zwischendrin hatten sich noch 1, 2 ergeben. Die wurden dann aber im weiteren Verlauf geklärt. Also nein, ich habe keine weiteren mehr zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn, dann würden sie wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Also ich bin grundsätzlich immer sehr interessiert und auch, wie du eben gesagt hast, ne, mit dem Arbeitszimmer und mit der Wertsteigerung. Und da hätte ich schon noch hier und da. Aber wir wollen das Ganze hier auch nicht, wir wollen es hier auch nicht im Kleingedruckten verlieren. Also von daher, ich finde jetzt in der Folge auch wieder sehr viele spannende neue Inhalte. Hier und da natürlich wieder was Neues, was man so vorher auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Und ja, ich hoffe oder wir hoffen, dass alle, die zuhören, das genauso sehen und für sich dann nochmal das eine oder andere mitnehmen konnten, egal ob sich jetzt vorzubereiten für den ersten oder nächsten Immobilienkauf oder einfach sich die Basics anzueignen. Ich finde, dass gerade auch die Themen heute, so die allgemeinen steuerlichen Dinge, die für die meisten Leute anwendbar sind, natürlich wie immer bei allem, was mit Steuern oder auch irgendwie mit einem Juristen zu tun hat, ne, ist immer die Aussage, es kommt darauf an, ob man es umsetzen kann oder nicht. Das bleibt nach wie vor, aber sehr, sehr viele spannende Insights, sag ich mal. Und an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, Flo, dass du dir die Zeit genommen hast, zu unserem Podcast zu kommen.
Ja, vielen, vielen Dank.
Den ganzen Fragen so mit deiner Expertise zu beantworten, war sehr cool.
Abschließend nochmal der Hinweis, so den, was ich nämlich auch immer wieder mitkriege, ich klinge mal du auch, Torben. Es ist schön, es gibt sehr, sehr viele Steuercoachings und hat man nicht gesehen für Laien da draußen. Am Ende des Tages geht aber nichts darüber, dass man sich einfach einen anständigen Partner wie den Flo an die Seite holt, mit dem man seine Steuererklärung macht und ja, nicht versucht, alles selbst zu machen. Gut, in dem Sinne, vielen lieben Dank, Flo, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns.
Ja, gerne. Nee, war wirklich schön und hat Spaß gemacht, auf alle Fälle.
War auf jeden Fall die längste Folge am Stück, die wir je aufgenommen haben. Also die auch wirklich als eine dann so rauskommt. Cool.
Gut.
Gut. Dann würde ich sagen, auch an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr noch Themenwünsche, Anregungen habt, meldet euch gerne wie immer bei uns. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. In dem Sinne, macht's gut. Servus.
Ciao, ciao. Ciao,
servus.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.